Hallo Frau Firuse, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
Hallo Länder, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, bir kalenda dame der. Mein Chicago
Okay, Mama. Melinda mal im Jak Podcast aufnehmen, Bukunem.
Uchieliger Podcast.
Hallo Uchti!
Wow, Bella, ist der Charles hat auch die Puchti da Ramino, wenn er von Chicago
Hey Uchti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla!
Herzlich willkommen zu einer neuen Haram-Talk-Folge, liebe Haramis. Wir freuen uns wieder, nach langer Zeit zurück zu sein mit einer neuen Folge aus unserer Rubrik Haram-Talk, in der wir über Themen diskutieren, uns austauschen, die eher tabuisiert werden in unserer Community, sei es um das Thema Sexualität, interkulturelle Beziehungen, interkulturelles Dating und so weiter. Und wir freuen uns mega auf die heutige Folge. Wir haben wieder einen besonderen Gast. Ja, hallo Sarah erstmal. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Ich freue mich richtig auf diese Haram-Talk-Folge. War jetzt ja mal wieder Zeit dafür, ne?
Ja, ein bisschen Haram, Haram, Haram sein. Vor allem, wir wollten die Folge eigentlich schon vor paar Wochen aufnehmen und eigentlich während Ramadan rausbringen. Aber das war uns dann doch ein bisschen zu haram, also haben wir uns entschieden, noch ein bisschen zu warten und
Wobei,
jetzt
das
können wir.
Thema ist nicht so Haram, ne? Also,
Nee, eigentlich ist es nicht haram,
sorry.
aber ihr wisst, Ramadan respektvoll, deswegen nicht
Nein, wir
aufgehoben,
haben
nicht abgeschoben.
eigentlich war es anders. Wir wollten eine Folge zu Dating machen und das fanden wir haram.
Stimmt. Ah,
So
ja,
war
dann mal
das.
schauen, was die ZuhörerInnen dazu sagen. Denn wir werden heute mit auch einem Freund, gemeinsamen Freund, heute diese Folge aufnehmen. Und zwar mit Noor. Marhaba, wie geht's dir?
Hi Sarah, hi Linda, Madhaba.
Na, wie geht's dir? Bist du aufgeregt?
Danke. Ja, schön. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Also ich bin, ja, das weißt ihr beide, ein großer Fan von Hammam Talk und ich war dabei von Anfang an. Ja, freut mich, dass ich bei euch heute dabei sein kann.
Ja, freut uns, dass du dabei bist. Also es freut uns, wir wollten das ja schon ewig machen. Haben wir ja schon im Oktober, als Sarah mich besucht hat in Berlin, als wir
Ja, das
veganes
stimmt.
Sushi essen waren, haben wir darüber geredet, dass wir auf jeden Fall eine Folge aufnehmen müssen. Und vielleicht für unsere ZuhörerInnen, wen es interessiert, Noor und ich kennen uns aus Berlin. Es war Liebe auf den ersten Blick, kann man so sagen. Aber
Ja,
wir
auch
haben uns
schön.
in, ja, es war sehr schön, wir haben uns in Eisdiele kennengelernt. Ganz witzig, ganz random sind wir ins Gespräch gekommen und haben dann gemerkt, okay, der Noor, der wird die Verrückte nicht mehr los und andersrum auch. Und jetzt sitzt du da und nimmst uns Podcast auf. Ich freue mich da voll.
Ja.
Ja.
Aber wir hatten auch was Gemeinsames von Anfang an. Wir haben auch über interkulturelles Thema gesprochen und da haben wir bemerkt, ah, wir beide haben was Gemeinsames, was uns eigentlich beide sehr interessiert.
Ja, absolut. Also das sind ja auch so Themen, die, so wie ich mit Sarah auch, dass wir uns immer wieder über Themen austauschen, die uns als BIPOC-Personen betroffen, wie es ist, in Deutschland zu leben oder aufzuwachsen. Man aber im anderen Herz noch eine andere Kultur trägt, in unserem Fall Noor und mir ist es die syrische, weil Noor kommt auch aus Syrien. Und das natürlich war für mich auch super schön, jemanden kennenzulernen, weil ich muss sagen, ich hatte oder ich habe eigentlich gar keine syrischen FreundInnen. So richtig, also in Bamberg gab es einfach die Community nie und erst in Berlin habe ich ja, dich kennengelernt. Freue mich da auch voll, auch mit Gleichgesinnten mal zu sein, einfach mal syrisch zu sein und syrisches Essen zu genießen und ja, Arabisch und Syrisch zu sprechen.
Ja, das stimmt, ja. Und die immer neue Highlights, die neue Läden, was gibt es jetzt offen, was macht es gut und wo kann
Genau.
man dies und das gut bekommen? Also.
Genau. Und nur hast du von dem Syrer oder Syrerin gehört, das Restaurant ist gut, ist nicht gut. So. Ja, aber das müssen wir in einer Folge über Essen mal aufnehmen, lohnt sich auch. Aber wir haben dich ja nicht nur eingeladen, weil du ein cooler Typ bist und weil wir gerne mit dir quatschen, sondern weil wir das Thema auch super spannend finden. Und zwar war es uns auch super wichtig, von Anfang an, gerade aus dem Bereich Sexualität ja, ein Thema aufzugreifen. In dem Fall ist es das Thema Homosexualität. Ich würde nicht sagen im Islam, also wir wollen eigentlich gar nicht auf einer theologischen Ebene diskutieren, weil wir sind beide keine TheologInnen, auch wenn ich zwar Islamwissenschaft studiert habe und Sarah ja auch, aber wir wollten da einfach uns darüber austauschen, wie es ist in unserer Kultur, gerade in der arabischen Kultur oder auch muslimischen Community, mit diesem Thema aufzuwachsen, was man für Struggle vielleicht auch hat. Ja, und da freue ich mich sehr auf die Folge.
Ja, danke. Also ich denke, es auch, das ist ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich auch beschäftigt habe oder damals, als ich herausgefunden habe, dass ich auf Männer stehe, ein schwuler Mann. Und das war auch schon ein, das war nicht so einfach erstmal. Das war erstmal okay, ist das was normal? Das ist die erste Frage, die man sich fragt. Es ist normal, kann ich das zu meinen Freunden erzählen, meine Familie darüber zu sprechen? Wie ist es denn überhaupt? Also ich bin in Syrien aufgewachsen und ich habe ein großes Teil meines Lebens dort gebracht. Also das heißt, ich identifiziere mich schon mit vielen Werten von der Kultur und ich bin auch meine Familie würde ich sie als liberale muslimische Familie bezeichnen. Wir sind nicht die traditionell, nicht konservativ, aber ja, wir praktizieren schon. Und das war schon interessant, das vielleicht sagen, ein bisschen herausfordern. Wie kann ich damit umgehen? Aber ich glaube, das Thema war erstmal privat für mich für lange Zeit, weil ich das erstmal selbst miteinander aussitzen wollte und mehr darüber lesen wollte, was ist eigentlich das und so. Und ja, die Ressourcen waren nicht so viel. Und den Islam auch aus theologischer Perspektive kann halt schon viele, dass es verboten ist, dass es das Haram ist. Ja. Das war schon, sage ich mal, schwierig am Anfang.
Und was meinst du mit Ressourcen?
Ah, das wollte ich auch sagen.
Gleiche Gedanke.
Also, ich sage mal so, wo man Informationen darüber lesen kann, mit wem, also mit Leuten, die mehr Informationen oder die sich mit Sexualität beschäftigt haben. Gerade jetzt, wir leben in einer digitalen Zeit, wo jeder auf Google und so zugreifen kann, was recherchieren, kann man ins Bibliothek und so. Ja, damals in Syrien konnte man auch ins Bibliothek gehen, aber ich denke, es gibt halt diese Bücher nicht. Oder ich weiß nicht, wie ich das, wo ich das finden konnte und so. Und Internet, ich weiß nicht. Also ich habe erstmal, ich glaube, das erste Mal, als ich das gegoogelt habe, war so, als ich 16 war. Ja.
Hast du dann also hast du Quellen auf Arabisch gesucht oder warst du von Anfang an, okay, ich schaue drüber hinaus?
Ja, schon. Also ich habe erstmal versucht, so aus der Religion, weil ja, zu versuchen, ist das wirklich verboten? Ist das wirklich nicht erlaubt? Weil man liest ja schon oder man hört eigentlich von, ich glaube, Interpretation von Koran ist es wirklich schwer eigentlich so als Erwachsene das selbst zu erklären und so. Ich habe es versucht, aber das war sehr schwierig. So Texte oder, und das Thema war auch tabuisiert. Also nicht, dass man eigentlich das in die Nachrichten lesen konnte, also in die arabischen Nachrichten oder lokale Nachrichten. Und also es gab einfach zu wenig Kontakt mit dem Thema, ja.
Aber wurde das Thema generell überhaupt mal in deiner Familie besprochen oder fiel dann mal irgendwie Kommentare zu dem Thema, sodass du schon einen Eindruck hattest, wie deine Eltern dazu stehen würden, wenn sie es herausfinden würden, oder wurde darüber auch zu Hause einfach nie gesprochen?
Nee, das Thema wurde nie zu Hause gesprochen. Also es war einfach kein Thema. Also das Thema hat nicht existiert irgendwie. Also nicht nur in unserer Familie oder ja, aber bei anderen konnte ich mir auch ganz gut vorstellen, weil ja, warum soll man darüber reden? Weil man geht einfach davon klar, dass die Jungs auf Frauen stehen und dass die Frauen auf Männer stehen.
Hattest du FreundInnen in Syrien, mit denen du darüber sprechen konntest? Oder kanntest du Menschen, die ein ähnliches Leben geführt haben oder führen und darüber aber sonst mit niemandem reden konnten? Oder warst du da völlig alleine mit deinen Gefühlen und völlig lost? So?
Also es war für mich erstmal ein Thema, mit dem ich, wie gesagt, damit mich selbst erstmal beschäftigen wollte und wirklich rauszufinden, es ist eigentlich nur einfach so, weil wenn man also Teenie ist, dann gibt es schon diese emotional und so viele Gefühle und so. Ja, ich war mir erstmal nicht sicher, ob ich auch wirklich auf Männer stehe oder nicht. Von daher wollte ich auch nicht mit jemand, mit anderen Freunden darüber zu sprechen. Aber immer war, ich hatte das Gefühl immer, dass ich eine Rolle spielen sollte. Immer wenn meine Freundin, also nicht die Mädels, die Jungs, die über Mädels gesprochen haben und sowas, weil ich fand es einfach halt nicht so interessant für mich irgendwie. Oder zum Beispiel, wenn sie Fußball, über Fußball geredet haben und so, und ich habe mich von anderen Sachen interessiert. Das war halt, ja, sage ich mal, ein bisschen, ich habe mich nicht so in die beste Lage gefunden, darüber zu sprechen.
Ja, oder auch deine Eltern, kann ich mir vorstellen. Man kennt es ja auch, dass die Eltern irgendwann sagen, ja, inshallah, wirst du mal eine tolle Frau heiraten und einen tollen Mann, dann kriegt er Kinder, Familie gründen. Ich glaube, sowas kam bestimmt auch ab und an vor. So, das ist doch wahrscheinlich dann auch für dich super schwer gewesen, oder ist das manchmal was man dann, also weil man dann auch wieder so eine Rolle vorgeben muss irgendwie und es wird erwartet.
Also meine Eltern sind nicht so traditionell, von daher kam nie das Thema, wenn würdest du heiraten? Also sie
weil das ja nicht traditionell sein muss unbedingt. Also irgendwann kommt ja so ein Alter, wo es heißt, du bist schon so alt, wann wird es Zeit? Willst du nicht endlich mal Kinder kriegen oder heiraten? Weißt du, wie es ist? So, meine Mama hat auch nie gefragt, aber irgendwann so ab 30 wollen sie vielleicht doch Oma, Opa werden oder so.
Ja, jetzt mag ich schon, dass das Thema so als Witz angebracht, also das, ja, okay, aber vorher haben sie nie gefragt oder darüber gesprochen, auch nicht mal gefragt, ob ich eine Freundin habe, also sie wissen schon, dass ich lange aus Syrien weg bin und dass ich auch sehr westlich lebe, aber sie fragen und sie akzeptieren das teilweise, aber ja. Noch nicht das Thema, nicht so, ja.
Aber darf ich dich was Persönliches fragen? Und zwar, hast du es denn deinen Eltern erzählt? Also hast du ihnen das jetzt dann irgendwann erzählt gehabt, dass du eher auf Männer stehst? Oder war das für dich noch nicht so ein Thema, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt schon teilen?
Nein, noch nicht. Also ich bin in meinem Umfeld, ich lebe ein normales Leben, ich habe kein Geheimnis, alle meine Freunde und ja, wissen, wie ich lebe und so. Aber ich habe es mir beschlossen, dass ich erstmal meine Eltern noch nicht erzähle, weil ich denke, das ist jetzt nicht ein Thema, wo ich sie in meinem Leben. Also ich möchte dieses Teil meines Lebens jetzt noch nicht erzählen von meinen Eltern, weil ich auch seit langer Zeit Single war, Single sein wollte. Und warum sollte ich auch das erzählen? Weil also es gab niemanden so wichtig in meinem Leben, um darüber zu erzählen. Alles andere, ich glaube, sie wollten einfach nur Sorgen umsonst machen.
Ich verstehe das vollkommen, ja. Also ich kenne das ja auch aus Hetero-Beziehungen zum Beispiel, wo man einfach so manchmal beschließt, in unserer Community ist das halt einfach auch öfters so, dass man es nicht per se verheimlicht, aber es nicht unbedingt jetzt den Eltern erzählt, weil man einfach diesen...
Ein Statement auch, also das heißt, es ist immer ein Statement, komm mit mir, aber ich habe das Gefühl, dass gerade in unserer Community, also ich habe auch meine ersten zwei Beziehungen verheimlich, was heißt verheimlich? Ich wollte darüber nicht sprechen, weil man vielleicht auch noch nicht so sicher war oder ob irgendwann ein Moment kam, okay, ich bin mir sicher, mit der Person will ich zusammen sein. Deswegen kann ich es jetzt auch nach Hause bringen oder meinen Eltern vorstellen. Ich will da nicht nach einem Tag sagen, ach nee. Also ich meine, es gibt natürlich nie eine Garantie, dass du für immer mit der Person zusammenbleibst. Aber ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mir nicht zumindest für den Moment hundertprozentig sicher bin, kann ich das auch von meinen Eltern nicht wirklich rechtfertigen oder erklären und will man nicht hinterher anhören, ah, ich hab's dir doch gesagt, warum bist du jetzt mit dem Deutschen zusammen? Ja. Das hättest du doch lieber in Arab. Also es ist für mich dann schon, ich muss mir schon sicherer sein. Also nicht, das ist andersrum vielleicht in der deutschen Community anders, ich weiß es nicht, aber ich kann da nur für mich sprechen. Ich kenne viele FreundInnen, die aus dem arabischen oder muslimischen Background oder aus der Community kommen, die sagen, sie würden jetzt nicht sofort den Partner vorstellen, weil natürlich vielleicht natürlich eine andere Geschichte mit einhergehen, eine Kultur, eine Struggle, nicht alle so liberal sind.
Das sehe ich auch schon so, nur ich glaube, das ist schon nochmal so ein anderes Ding, das eine, dass du sagst, ich will noch nicht meinen Partner vorstellen und das andere ist aber, ich weiß nicht, ob ich diese Auseinandersetzung haben möchte, weil ich glaube, es ist ja nochmal was anderes, wenn du sagst, ich habe überhaupt einen Partner oder eine Partnerin, also ich habe da jemanden in meinem Leben und zum Beispiel, wir haben das also nicht in meiner direkten Familie, aber so, dass auch zum Beispiel Cousinen von mir halt dann einfach eine Beziehung geführt haben. Und das war nicht so, dass das, also der Gedanke war bei den Eltern eher, da wird geheiratet und dann ist das dein Partner und ich, du führst vor eine Beziehung. Und dass sie diesen Diskurs einfach, diese Auseinandersetzung nicht mit ihren Eltern haben wollten. Und so sehr man immer sagt, ja, sei mal ehrlich mit deinen Eltern oder man muss immer die Wahrheit sagen oder man muss jeden Diskurs irgendwie schaffen.
Alles.
Musst Gott. Du gar nicht.
Also wenn wir ehrlich wären, wäre ich heute nicht mehr da.
nicht jede Auseinandersetzung ist notwendig. Man muss halt selber für sich entscheiden.
Genau, das sehe ich auch genauso. Also ja, also und für mich bis jetzt, ich sehe ja nicht die Notwendigkeit, um das zu erzählen.
Aber nur blöde Frage, aber ich meine, ich weiß nicht, wann bist du aus Syrien? Wie alt warst du, als du aus Syrien weggegangen bist? Ich glaube, du bist 18. Erst nach 18, bist du dann nicht erst nach Frankreich, glaube ich?
Also ich hatte mehrere Stellen. Es war in Istanbul und dann, dann war ich wieder in Frankreich und dann wieder in Deutschland.
Okay, warum ich das frage ist, weil ich mich gefragt habe, war vielleicht auch ein Grund, also nicht nur, weil du gerne woanders studieren wolltest oder arbeiten wolltest oder vielleicht einfach mal weg aus Syrien, auch eine Motivation, dass du vielleicht den Gedanken hattest, ich möchte weg, weil ich dann mein Leben woanders so frei leben kann für mich, anders als in Syrien vielleicht auch irgendwie?
Ich muss da sagen, ich wollte immer, seit ich 15 war, wollte ich immer im Ausland leben. Das war schon immer so bekannt, vor allem meine Familie und so. Da war mir auch nicht bewusst, ob ich, wie gesagt, nicht so genau, dass ich dann auch, also nicht 100%, dass ich auf Männer stehe. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass ich in andere Länder leben könnte. Hat mir auf jeden Fall eine große Freiheit gegeben, um diese Auseinandersetzung zu machen. Also, dass ich erstmal so mit meiner Persönlichkeit, was bin ich eigentlich, stehe weg. Also, bin ich ein schwuler Mann? Wie ist es jetzt eigentlich mit meinem Leben? Wie stelle ich mir das vor? Kann ich mir überhaupt eine Beziehung mit einem Mann vorstellen? Und halt solche Fragen, die ich mir vorgestellt habe. Aber klar, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen, wenn ich in Syrien geblieben hätte. Aber ja, auf jeden Fall hat mir große Freiheit gegeben, erstmal um nachzudenken, Entscheidungen zu treffen und mein Leben selbst zu gestalten.
War das dann auch so die Möglichkeit für dich, hier zu informieren? Also war das dann so der erste Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt setze ich mich richtig damit auseinander oder war das noch nicht so in deinem Kopf? Ja,
ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe das, wenn ich das sagen konnte, ich habe das gut ausgenutzt, diese Freiheit zu nutzen, mit anderen Leuten zusammenzukommen und zu fragen. Also die, nicht aus der arabischen Community, weil leider auch unter also LGBTQ+, also wenn man auch nicht weiß, jetzt nicht so von Anfang an darüber gesprochen, aber ich hatte schon versucht, Kontakt mit Leuten herzustellen und darüber zu sprechen, wie ihre Erfahrung war und wie sie jetzt leben. Also sie waren, sage mal, mit so Freunde aus Europa. Aber für den wusste ich auch schon, dass es leichter war. Also nicht, ich kann das nicht verallgemeinern, auf jeden Fall nicht. Aber bei ihrem Fall war ein bisschen leichter, sag
ich mal. Ich weiß nicht, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, also ich kennt ihr das, wenn ich irgendwie mit Verwandten oder ja, aus dem arabischen Raum oder ja klar aus dem arabischen Raum, also für mich über das Thema Homosexualität gesprochen habe und auch mit Bekannten, die aus der muslimischen Community kamen, dann fallen oft so Sprüche wie, also wenn ich erzähle, ja, ich habe einen Kumpel, der steht auf Männer, der Arme. Hä? Wieso denn der Arme? Ich werde mal richtig wütend. Ich frage mich so, wieso denn der Arme? Ja, ja, das muss doch voll schwer sein für ihn. Ich so, wieso, was soll denn schwer sein? Er ist doch glücklich mit seiner Entscheidung, ihm geht's doch gut und die Person hat einen Partner. Und ich glaube, weil sie denken oder viele denken, auch gerade in unserer Community, dass das ist ja für sie so ein Tabuthema und es ist ja eigentlich nicht richtig, so nach dem vielleicht islamischen Verständnis oder aus kultureller Sicht. Und, oder auch, es wäre eine Krankheit, was man ja immer so hört, denn es ist, der Arme ist vielleicht nicht gesund oder er kann es niemandem erzählen, er lebt ein Doppelleben. Kennt ihr diese Klischees oder diese Sprüche, die da manchmal kommen, wo mich, ich werde immer richtig wütend, weil ich mir denke, wer sagt denn, dass die Person unglücklich ist? Warum? Er braucht doch kein Mitleid oder sie braucht doch kein Mitleid, weil sie als auf Frauen steht. Sie ist super happy mit ihrer Beziehung oder er ist happy mit seiner Beziehung. Klar, ist vielleicht nicht einfach, wenn sie vielleicht das den Eltern noch nicht sagen kann und es ist bestimmt manchmal schwierig, weil man einfach gerne dazu stehen möchte und sagen, hey, ich habe da jemanden, aber die braucht bestimmt kein Mitleid. Und auch dieses Thema, diese Rolle dieser der Krankheit, was man aber auch im deutschen Kontext ja auch kennt von, ich habe neulich erst irgendwo, hat irgendwie, ich glaube, von vegan ist ungesund, so ein Beitrag von Sat.1 geteilt, von irgend so einer, keine Ahnung, Reality-Show oder ich weiß nicht, so ein Ausschnitt, wo auch so ein, ich kannte den gar nicht, war das Prinz irgendwas, Sarah, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, irgend so ein bekannter Typ aus dem deutschen Fernsehen, der so auf einen Homosexuellen, glaube ich, losgegangen ist und für den praktisch sowas auch nicht normal ist. Und das hast du natürlich hier auch in so alteingesessene, traditionell konservative Menschen, die sagen, es ist nicht richtig. Aber ich frage mich, warum das so ist in unserer Community oder halt in unseren Ländern teilweise, ob das wirklich zwingend mit der Religion zu tun hat, weil man sich ja überlegt, wie lange das schon zurückgeht, die Geschichte, wie lange eigentlich schon Männer mit Männern verkehren, sag ich jetzt mal, oder Beziehungen eingegangen sind, was man immer wieder so liest oder recherchiert. Das ist ja nichts Neues. Also trotzdem wird es immer noch so stark tabuisiert und wenn man ganz ehrlich ist, ich will gar nicht wissen, was alles eigentlich hinter verschlossenen Türen wirklich passiert und aber man so eine
doch,
Gesellschaft...
Doch, ich würde es wissen.
Ja,
eigentlich finde ich doch...
Ja, wäre schon auf jeden Fall interessant, aber das macht manchmal so ein... Auch gerade dieses Bild von Männlichkeit und auch dieser toxischen Männlichkeit, ja. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ich kenne, glaube ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Männer eigentlich gar nicht auf Frauen stehen, oder das heißt viele, um ein Bild versuchen gerecht zu werden, weil sie diesen gesellschaftlichen, familiären, sozialen Erwartungen gerecht werden wollen und dann aber eben hinter verschlossener Tür sich trotzdem dann mit Männern daten und es aber nie zugeben würden, weil sie denken, ihre Männlichkeit wird dadurch zerstört und das ist ja, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, was ist Männlichkeit? Denn wenn du auf Männer stehst, dann bist du nicht mehr männlich oder was? Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, ich glaube schon. Vielen Dank, dass du diesen Punkt ja gebracht hast oder vorgestellt, weil ich habe auch lange darüber gedacht und ich glaube, für viele, sage ich mal so, schwul zu sein, hat etwas mit Frauen zu tun, dass man eigentlich sich mehr feminin zu verhalten und so. Und in den arabischen Kontext gibt es so klare Linien oder so Guidelines, sage ich mal, wie ein Mann aussehen muss, wie ein Mann sich verhalten muss. Und wenn du das also in diesem Zusammenhang nicht gut passt, dann bist du, dann ist irgendetwas falsch. Und da Da habe ich und hatte ich immer Probleme damit, weil ich mich erinnern konnte, als ich in Syrien gelebt habe. Da mein Verhältnis war auch nicht so, sag ich mal, die typische muskulöse Jung von Verhältnis halt. Ich glaube, gezwungen Fußballspiele geguckt. Nein, nicht zu sagen, dass eigentlich nur Heterotypen auf Fußball stehen. Ja. Also es gibt auch viele schwule Männer, die das machen. Oder dass ich weiß nicht, wie ich gesprochen habe oder mein Body Language oder so, halt war ein bisschen, sag ich mal, anders als dort vorgestellt. Und das hat viel mit dieser Definition von Maskulinität, wie ein Mann aussehen soll, wie die Rolle von einem Mann auch. Ja, und das fand ich immer so schwierig für mich. Klar, in Europa gibt es auch eine Definition von einem Mann, aber diese Definitionen, sie ändern sich mit der Zeit. Und vielleicht, also in Syrien, Schweiz, ich kann es auch jetzt nicht sagen, wie es jetzt gerade aussieht, aber als ich dort war, diese Definition war halt einfach so, wie man aussehen muss oder was machen muss, wie sich verhält. Ja.
Also ich würde sagen, bis vor kurzem in Deutschland auch, also dieses Männlichkeitsding, das hat sich erst so in den letzten Jahren verändert, was ist Männlichkeit? Und ich glaube, das ist einfach ein Streitthema und auch ein wichtiges Thema, das einfach bestritten werden muss, weil es ja so viele Ebenen unseres Lebens einfach beeinflusst. Was ist Männlichkeit?
Ja, genau. Was ist eigentlich die Definition und was ist die Rolle von einem Mann, sag ich mal, in die Gesellschaft, in einer Beziehung auch. Es ist sehr wichtig, diese Fragen zu stellen. Aber ich glaube, wie gesagt, Homosexualität ist auch, hat irgendwie mit dieser Toxic Masculinity zu tun. Man wirklich versteht eigentlich, nicht dieser Typ. Ich bin nicht in dieser Definition, die Gesellschaft von mich vorstellt.
Und glaubt ihr, wenn dieses Bild oder diese Definition von Mann sein oder was, ja, wer ist Mann, wer nicht oder was ist männlich, was nicht männlich wäre oder ist, dass wenn sich da so ein Change in der Gesellschaft langfristig verändern würde, was ich mir natürlich oder wir uns alle hoffen oder wünschen, dass dann auch mit dem Thema Homosexualität offener umgegangen wird, dass das vielleicht sich dann auch ändern würde? Oder glaubst du, dass sich das in der arabischen Welt oder bei uns in der arabischen Community oder muslimischen Community, ist es da nochmal schwieriger umzusetzen? Das hat du jetzt ganz plakativ gefragt.
Ich würde jetzt eher mal sagen, dass das tatsächlich, dass es genauso auch in Syrien oder Afghanistan oder in anderen Ländern Aktivismus gibt. Und vielleicht ist der nicht so in der großen Community wie jetzt vielleicht hier in Europa, aber ich denke schon, dass das machbar ist und dass das sich auch verändern kann. Aber es ist halt auch die Frage von, welche Themen sind halt gerade gravierender, so blöd es klingt.
Und natürlich auch, welche Politik du hast. Also genau. Mir wird das auch von der Politik natürlich geahndet, Themen wie Sexualität oder Homosexualität, ob du da nicht vielleicht wie in manchen Ländern mit irgendwelchen Strafen zu rechnen hast, wenn du dich als homosexuell outest. Du hast natürlich hier in Deutschland nochmal ganz andere Rechte oder in anderen europäischen Ländern, das muss man natürlich auch sagen. Es gibt dir natürlich auch die Freiheit und das ist ja die Freiheit, vielleicht auch deine sexuelle Identität ausleben zu können, weil du vielleicht auch einfach den Backup hast, weil du weißt, ich werde nicht vielleicht ins Gefängnis gesperrt oder im schlimmsten Fall gefoltert, was es ja leider in manchen Ländern noch gibt, auch auf, nicht nur für Homosexualität, sondern auch für Sexualität vor der Ehe zum Beispiel, dass sich da ja auch politisch ein Wandel einfach noch nötig ist, um auch in der Gesellschaft, glaube ich, diesen Wandel voranzutreiben. Aber ich glaube, wenn die Politik sagt und der Staat sagt, hey, wir supporten das oder wir akzeptieren auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, dann kann ja auch ein gesellschaftlicher Wandel fliegen. Aber natürlich muss, glaube ich, das ist wieder so ein gegenseitige Wechselbeziehung. Natürlich muss aber dieser Anstoß ja auch von der Gesellschaft kommen. Sonst wird sich die Politik wahrscheinlich darum ja auch nicht kümmern, weil ich glaube, oder wisst ihr, was ich meine? dass dann Menschen halt erst auf die Straße gehen müssen und sagen, hey, wir wollen gleichgeschlechtliche Beziehungen, wir wollen gleichgeschlechtliche Ehen und so weiter und müssen demonstrieren gehen, aktiv werden, dass es dann bis nach oben durchdringt und dann vielleicht irgendwann ein Gesetz erlassen wird. Also
ich glaube schon, wir brauchen zwei Sachen. Also ich sage mal so mehr so in die arabische Raum, vielleicht mehr, also wir brauchen so, das ist auch eine Frage des Machtes, weil Politik ist oft auch verbunden mit Religion in den arabischen Ländern. Und da Religion hatte eine große Macht, das ist erstmal schon eine Thematik. Und die zweite Sache, wir brauchen ein gutes Beispiel. Also dass Leute halt wirklich für ihren Rechte aufstehen und sagen, hey, ich bin ein schwuler Mann, ich bin eine lesbische Frau und ich möchte nicht mehr heimlich leben ich möchte hier in meinem Land leben und ich möchte, dass ich meine Rechte habe, wie in anderen Ländern. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. Aber halt solche Sachen. Und ich glaube, wir haben schon gute Beispiele in ein paar Ländern, so, wo die, sage ich mal, die Lage ein bisschen besser als in anderen Ländern. Vielleicht so, sage ich mal, vielleicht Libanon ist schon ein bisschen, entspannter halt als arabische Länder. Weil es auch die Religion hatte eine andere Position dort. Und Diversity, Vielfalt ist auch ein sehr großes Thema dort. Und ich glaube, da die Homosexualität, da ist auch ein Thema der Vielfalt. Da vielleicht, deswegen vielleicht haben sie vielleicht toleranter, sage ich mal. Es ist schwierig, aber man braucht immer ein gutes Beispiel und es ist immer auch schwer halt so. Also für mich zum Beispiel, sage ich mal, ich hatte kein gutes Beispiel. Ich wusste nicht, wie eigentlich eine Beziehung zwischen Mann und Mann oder eine Beziehung wie zwischen Frau und Frau aussehen konnte und so. Und ich habe es auch öfter gehört, ich glaube, die Leute, die auch zuhören und die gleiche Erfahrung haben, man ist auch manchmal befordert, und wer ist die Frau in der Beziehung oder wer ist der Mann in dieser Beziehung und also solche Sachen. Aber das springen wir auch wieder in diese Definition von, was macht ein Mann in einer Beziehung und was macht eine Frau in einer Beziehung. Und das ist wirklich... finde ich nicht gut, nicht in Ordnung.
Ich glaube, mit solchen Fragen versuchen sich die Leute das halt irgendwie einfach zu machen, ne? Es sind zwei Männer in einer Beziehung, okay, dann mache ich es mir ganz einfach. Irgendeiner muss ja auf jeden Fall irgendwie eine Frauenrolle haben und die Männerrolle. Und dann merkst du schon, wie verquer das ist, dass die Leute dann halt sich wirklich so versuchen, okay, ich muss immer noch etwas reinbringen, was mein Weltbild ist. Und es
kategorisieren.
Genau, weil für das Gehirn, es gibt nur ein Bild, in dem eine Frau und ein Mann zusammenpasst. Alles anders ist nicht. Und das hat auch eigentlich mit Stereotypen und alles so Rassistisches und sowas total was zu tun, weil unser Gehirn ist programmiert leider auf dieses Bild und man braucht wirklich Mut, von diesem Comfort Zone rauszugehen und sich wieder zu programmieren und auf Neues einzustellen, dass andere Beziehungen auch
möglich sein können und dürfen auch. Also ich habe ich lese gerade ein Buch neben meinen 1000 Büchern, die ich parallel irgendwie immer lese, eins von Sophie Passmann, Alte weiße Männer, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kann es nicht mehr richtig den Wortlaut genau wiedergeben, aber da ging es auch ums Thema Gendern Und dass man ja so ganz typisch, wenn man Kinder bekommt, wenn man fragt ja sofort, was ist das Geschlecht? Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Man möchte unbedingt wissen, was für ein Geschlecht hat das Kind. Und dann, sobald das Geschlecht bekannt ist, dann steckst du das Kind schon in diese Rolle, ob du es dann blau anziehst oder rosa anziehst. Und bevor das Kind überhaupt geboren wurde, also es wird von klein auf ja schon diesen Stereotypen zugeordnet, bevor man es als eigenständige Person halt betrachtet, unabhängig von ihrem oder seinem Geschlecht halt. Also das Kind hat gar nicht die Möglichkeit, sich selber ja eigentlich dann frei zu entscheiden, welchem Geschlecht es oder sie sich zugehörig fühlt, weil es ja von außen schon von den Eltern, von der Gesellschaft einfach dahin erzogen wird. Okay, du bist Mädchen, also bekommst du rosa Klamotten oder spielst dann nur mit Barbies andersrum. Und ich fand das ganz interessant, weil wie du sagst, man muss es dann neu programmieren, dass man ja alles sein kann, sein darf und dass man da einfach neutral einfach vielleicht herangehen muss an die Sache und dass jeder für sich selbst entscheiden muss, ob er sich eher als Mann oder Frau fühlt oder einem Mann zugehörig oder hingezogen. Und ich habe mal im Deutschen Museum für Geschichte, heißt es so? Gar nicht mehr, in Berlin heißt es so?
Ja, das ist, ne?
Genau, Mitte. Und da war so ein fettes Gemälde von Bismarck, so ein Porträt und seiner Familie. Ich glaube, 3 oder 4 Söhne hatte er, glaube ich. Und eines der Kinder war komplett in rosa gekleidet. Und ich habe auch sofort gedacht, das ist eine Tochter halt, was man halt so denkt. Ich so, okay, ich wusste gar nicht, eine Tochter. Ich dachte, er hatte nur Jungs. Und dann hat er mir erklärt, der Führer, dass es damals zu der Zeit völlig üblich war. Es war eher eine Männerfarbe, in einer jungen Farbe. Rosa war gar kein nicht. Weiblich, war eher eine männliche Farbe. Und ich frage mich immer, wann kam dieser Change, dass man sagt, okay, Männer bekommen nur noch blaue Sachen oder Frauen pinke. Und das fand ich ja sehr schön, dass man damals sich eigentlich gar nicht so die Gedanken gemacht hat, was für eine Farbe jemand trägt. Und dass auch Jungs, kleine Kinder auch rosa tragen dürfen. Das fand ich eigentlich sehr schön. Das ist immer so ein kleiner Input.
Ja. Nein, ich kenne die Geschichte auch. Also ich fand es auch damals sehr, sehr interessant. Und ich finde es halt immer schwierig, dass wir, also auch, sage ich mal so, die junge Generation, also wir haben wirklich viele Freiheit, um solche Sachen nachzufragen und so. Und ich hatte vor ein paar Monaten das gleiche Diskussion mit einer Bekannten und sie hat ein Baby erwartet und wusste schon, sag ich mal, das Geschlecht und hat das Zimmer in eine Farbe gemalt und ich dachte, okay, aber wir haben schon, und obwohl wir auch schon darüber gesprochen haben vorher und sie meinte, sie war voll halt das Gegen, dass sie also solche Vorschriften zu ihrem Kinder, wenn sie Kinder hatte. Und da war ich auch ein bisschen schon überrascht. Da fällt man wieder manchmal, also man muss wirklich aufmerksam oder darauf achten, dass man halt in solche Sachen nicht wieder einspringt. Aber manchmal auch der gesellschaftliche Druck ist auch zu groß, dass man halt einfach nicht mehr merkt. Ich kann es mir selbst nicht, ja, erklären.
Ein Prozess, glaube ich, noch ein langer Prozess. Ich würde es mir auf jeden Fall
aber
wünschen.
Aber eine Frage, was ich mich mal gerade so gefragt habe, ist, vor allem jetzt, Linda, wir beide sind ja in Deutschland aufgewachsen. Wann, also haben deine Eltern mit dir darüber geredet? Über Homosexualität?
Nee, also wenn, dann war das Thema immer so, also man hat nicht, also wenn dann irgendwie, wenn ich mir erzähle, ich hatte ja auch einen deutschen Freundinnenkreis, Kumpels, die homosexuell waren oder Freundinnen, die lesbisch waren und da war immer eher so dieses Mitleidige, oh, der Arme, die Arme. Und das hat mich immer so angekotzt. Und ich sage, wieso? Die wollen euer Mitleid nicht. Also, weil ich glaube ich immer, weil noch in dieser alten Generation, dieses alte Bild von, oh, die sind eigentlich nicht, die sind, also nicht, dass sie dagegen was gehabt hätten, gar nicht, aber weil sie glauben, dass die Person eigentlich lieber anders wäre, also lieber normal, sich zu dem anderen Geschlecht geben, aber es halt trotzdem nicht ist. Wisst ihr, was ich meine? Also die Definition von was ist normal? Also eher so, oh ja, die hat es bestimmt nicht einfach, weil die Eltern es vielleicht nicht wissen oder keine Ahnung, weil die Gesellschaft es halt nicht toleriert, also eher so dieses Mitleidige. Aber es war nie, dass meine Mom oder mein Dad gesagt haben, also die haben es akzeptiert, die haben nie gesagt, oh, okay, du darfst mit der Person nie wieder reden, das ist ein schlechter Umgang. Die haben es toleriert, aber sie konnten es halt nie verstehen, so wie, die dachten halt immer, es ist, weil das Normale ist ja, dass Frauen auf Männer stehen und andersrum halt. Und das habe ich halt oft auch, aber es gibt natürlich auch andere Kreise, wo man sagt, okay, das ist völlig krank und nicht normal und das ist nochmal eine Nummer krasser und das hatte ich bei meinen Eltern aber zum Glück nie. Die haben es akzeptiert, halt eher dieses, ja, der Arme oder die Arme, dass sie dann vielleicht eher so einen Struggle hat, dass sie so in einem Doppelleben oder nicht mit den Problemen, die man vielleicht damit hat, weil man Vorurteile hat oder immer dagegen ankämpfen muss. Ich weiß nicht, wie war es denn bei deinen Eltern, Sarah?
Es wurde schon drüber geredet, aber weil halt meine Schwester und ich das immer angesprochen haben und weil halt von Anfang an bei uns in der Familie halt, nicht in der Familie, aber im Freundeskreis meiner Eltern homosexuelle Paare waren. Das heißt, ich habe erst relativ spät gecheckt, dass das nicht überall ganz normal, also dass es überall normal sein sollte, ja, aber ich habe spät gecheckt, dass das nicht der Fall ist, dass das so gesehen wird. Also zum Beispiel das, was du gesagt hast mit die Arme oder der Arme, das habe ich gar nicht so erlebt, sondern bei mir war das mehr so bis eher, dass ich es andersrum dann später verstanden habe, dass sie nicht unbedingt überall die gleichen Rechte haben.
Aber was mir jetzt so einfällt, ist, dass wenn ich irgendwie FreundInnen hatte, die sich auf einmal die Haare ganz kurz geschnitten haben, dann kam sofort so von meinem Vater zumindest immer, ach, die steht bestimmt auf Frauen. Oder sofort, die steht bestimmt auf dich oder steht auf Frauen. Ich so, hä, warum? Weil die Haare ganz kurz sind, wie ein Mann. Also auch dieses Bild von einer Frau halt, dass Frauen mit ganz kurzen Haaren dann eher maskulin sind und nicht mehr feminin und dann eben auf lesbisch sein müssen. Und ich so, ja, alles klar. Keine Sorge, sie steht auf Männer und selbst wenn sie auf Frauen steht, ist es auch okay. Aber es war immer auch dieses Bild, auch diese Äußerlichkeit, dass man ja auch Frauen dann zuschreibt, dass sie, wenn manche Frauen vielleicht sich dann eher kleiden wie Männer, dass sie dann eher maskuliner sind, weil sie die Haare kurz haben. Wie hast du dann als Frau, als lesbische Frau zu sein? Das ist ja genauso andersrum auch, wer ist von euch beiden dann der Mann, wer ist die Frau? Oder wenn homosexuelle Paare Kinder adoptieren oder Kinder haben, wer ist die Mutter, wer ist der Vater in der Rolle? Also solche Sachen habe ich dann halt mal so gehört, ja. Ja, es ist ein langer Weg, glaube ich, noch. Und,
was ich eigentlich auch ein bisschen interessant finde, und da kann man sich bestimmt auch mehr einlesen, ist die Frage von, woher kommt denn diese Männlichkeit? Woher hat sie sich eigentlich so gebildet in unserer Community oder in der arabischen Welt oder nicht nur in der arabischen Welt, aber darüber hinaus? Und es gab einen Artikel oder einen Text von Issy Noir, heißt sie, glaube ich, Noir, die darüber gesprochen hat, dass der Orient, in Anführungsstrichen, aus westlicher Perspektive immer sehr sexualisiert und feminisiert wurde. Also sowohl die Frauen als eben auch die Männer. Und ich habe mich gefragt, ob so dieses toxische Männlichkeitsphänomen halt, nicht nur Phänomen, Konzept halt irgendwie sich auch daraus bedingt, dass da so ein Bedarf von, ich muss noch männlicher auftreten, weil man so feminisiert wurde oder sexualisiert wurde.
Ja, also ich denke schon, das hat, das könnte damit zu tun haben, weil da habe ich auch so ein paar Artikel gelesen, dass auch durch Kolonialismus, dass wir diese Werte halt so, wie sagt man das, bekommen haben oder beigebracht oder das, und das Islam war schon eigentlich toleranter mit halt so Intimität angeht, so Beziehungen und so angeht und dass wir halt solche Ideologien oder Definitionen, über wie ein Mann aussehen muss oder eine Frau-Rolle in der Gesellschaft wie es sein soll, das auch durch Kolonialismus. Also das kann man auch schon in Deutschland sehen, als so Osten und Westen. Im Westen gab halt viele Frauen, die so Hausfrauen waren als Hauptbeschäftigung und im Osten waren halt auch viele arbeitende Frauen. Also ja.
finde es auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auch so ein Gedankengang, den man unbedingt gehen könnte.
Ja, absolut.
Also, ja, auf jeden Fall. Also man muss halt mehr recherchieren und ja.
Reflektieren, recherchieren, Podcasts hören, so wie unsere von dem Thema und andere. Es gibt echt so tolle Männer auch, die sich gerade mit dem Thema toxische Männlichkeit und so weiter beschäftigen. Und so viele Studien und Arbeiten, Podcasts, BBQ, nee, wie heißt der Podcast? BBQ-Podcast,
Barbecue.
Oder?
Barbecue. Dachte ich.
Oder? BBQ, sorry, ich hoffe, er hört uns nicht zu. Ja, das muss ich jetzt gleich nachschauen, kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich glaube, Barbecue, ich glaube, sie stehen so auf Barbecue, oder? Von so her... Xanax können wir auf jeden Fall auch noch. Also auf Instagram BBQ, The Black Brown Queer Podcast. Ach, super, okay. Super interessant. Also da geht es unter anderem auch um solche Themen wie Männlichkeitsbilder und Queer sein und so weiter. Auch ist echt cool. Also da tut sich was und ich bin zuversichtlich und hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren noch ein Mind Change entwickelt oder weiterentwickelt.
Genau.
Ja.
Auch inshallah.
Inshallah. Inshallah. Und von unserer Seite auf jeden Fall schon mal ein fettes Dankeschön an dich nur.
Shukran, Habibi!
Shukran!
Schade, eigentlich hättest du zu mir kommen können nach Hause. Corona-like natürlich, nach Berlin. Aber es wäre mit der Aufnahme dann schwierig gewesen, leider. Weil Sarah leider nicht bei uns in Berlin ist, aber wer weiß. Aber wir können da noch ewig quatschen und ich hoffe, es war nicht die letzte Folge mit dir. Ich hoffe... Es war ja, wir wollten hier auch nicht aus einer ExpertInnen-Perspektive oder TheologInnen-Perspektive über das Thema Homosexualität sprechen, sondern einfach, wie es ist, als Mann damit aufzuwachsen, was für ein Struggle man hat, welche Gefühle man
hat. Und vor allem halt auch erste Gedankengänge einfach mal.
Genau.
Und vielleicht ergeben sich bei euch Fragen oder Themen, wie man noch weitergehen könnte.
Oder Erfahrungen und Tipps, genau, wie Sarah schon meinte. Die dann könnt ihr uns die gerne per DM auf Instagram oder per Mail, findet ihr auch auf unserem Instagram-Account HamamTalk, zukommen lassen. Und ja, vielen, vielen Dank, Nuri. Und wir hören uns inshallah in 3 Wochen wieder mit einer HamamTalk-Folge. HamamTalk gibt es bald auch wieder bestimmt. Folgt uns, teilt uns, speichert uns, hört uns, empfiehlt uns weiter, was auch immer. Wir hören uns. Dann bald in 3 Wochen. Einen schönen Start in die Woche. Bis bald. Salam. Ciao, ciao.
Tschüss.